Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Babette Tervert. Ich würde sie als die gute Seele und den Motor von Notpfote Animal Rescue beschreiben. Aber das wird ihr nicht mal annähernd gerecht. Sie ist erste Vorsitzende bei Notpfote und viele von euch werden sie wahrscheinlich vom gleichnamigen Instagram-Account kennen. Ihr Leben gehört dem Tierschutz. In dieser Folge geht es unter anderem um das Gesetz zur Tötung von Straßenhunden in der Türkei. Ich musste stellenweise wirklich schlucken. Daher haben wir uns dazu entschlossen, für die heutige Folge eine Triggerwarnung auszusprechen. Solltest du mental nicht dazu in der Lage sein, dich mit diesem oder weiteren schweren Tierschutzthemen zu befassen, speichere dir diese Folge sehr gerne für einen späteren Zeitpunkt ab und schalte nun ab. Für alle anderen kommt nun die Zusammenfassung dieser Folge. Unter anderem ist ein Video von Babette aus der Türkei viral gegangen. Zusammen mit Malte Zierden steht sie vor dem Tierheim, in dem über 100 unschuldige Hunde auf grausamste Art getötet wurden. Heute wird es hart. Babette nimmt uns mit in ihr Leben. Es wird um Tierleid und Krieg gehen. Aber damit auch um die Rettung von so vielen Tierseelen. Ihre Geschichte hat mich an der einen oder anderen Stelle aus der Bahn geworfen und mich immer wieder kurz sprachlos werden lassen. Bitte hab Verständnis für die Tonqualität dieser Folge, die weniger gut als gewohnt ist. Ich war froh, dass Babette sich überhaupt die Zeit nehmen konnte, um hier mit mir zu sprechen. Somit heißt es heute ganz klar Inhalt über Tonqualität. Babette verändert mit dem, was sie zusammen mit ihrem Team macht, Leben. Babette, ich danke dir aus tiefstem Herzen für deine Zeit und für das Gespräch heute. Herzlich willkommen zu deiner Folge hier im Podcast. Hi, meine Liebe.
Hallo.
Schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Schön, dass ich reden darf. Ich freue mich.
Total gern. Du bist in meine Welt gerückt durch ein Video auf Instagram mit einem Thema, welches nicht so schön ist, nämlich die aktuellen Zustände in der Türkei.
Ja.
Nimm uns ein bisschen mit.
Die sind gravierend, ne? Also ursprünglich sind wir in die Türkei gekommen wegen des schweren Erdbebens. Das ist ja am 6. Februar auch schon 2 Jahre her und haben angefangen, dort intensiv im Erdbebengebiet zu arbeiten. Und dann kam jetzt auch noch diese neue Tierschutzverordnung on top, die das Elend der Tiere jetzt ins Unermessliche katapultiert. Das ist wirklich ein ganz großes Sterben und ja, die Zustände sind wirklich grausam aktuell.
Ja, das habe ich auf eurer Internetseite lesen können, dass ihr eigentlich aufgrund des Erdbebens vor Ort wart. Du bist die erste Vorsitzende von Notpfote, einer Tierschutzorganisation. Und eigentlich wart ihr, wie schon gesagt, aufgrund des Erdbebens da und habt dann, glaube ich, vor Ort mitbekommen, dass diese neue Tierschutzverordnung in Kraft gesetzt wurde.
Ja, wir sind natürlich dann auch aufgrund unserer Arbeit, wir haben im Erdbebengebiet ein SOS-Camp, wo wir die ganze Zeit schon Erste-Hilfemaßnahmen machen bei den Tieren. Und wir sind natürlich dann auch in diese ganzen politischen Geschehnisse reingerutscht. Wir haben auch viele Gespräche da mit dem Bürgermeister und so. Und dann kam jetzt ja Ende Juli dieses neue Tierschutzgesetz, was jetzt einfach die Situation für die Tiere ganz dramatisch verschlechtert. Mein Hauptproblem ist eigentlich in der Türkei, dass man sagen muss, dass die Hälfte der Türken ihre Straßenhunde liebt, also wirklich abgöttisch liebt und unheimlich toll mit denen umgeht. Also ich habe wenig Länder in Europa erlebt, wo die Straßenhunde so akzeptiert und geliebt sind wie in der Türkei. Also ich liebe auch die Türken, muss ich sagen. Ich bin in dieses Land nie gefahren, aus politischen Gründen, und bin eigentlich wegen des Erdbebens da mit unserem Einsatzteam Malte, Tom und ich reingekommen. Und ich habe noch nie ein Land vor solcher Zwiespälte auch erlebt, ne, welches in einem solchen Zwiespalt sich befindet. Ne. Jede Straße hat seine eigenen Straßenhunde, die werden verteidigt, ne, und die werden gefüttert, die werden lieb gehabt, die werden gestreichelt. Auch wenn wir Kastrationsprojekte machen, ist es so, wenn wir dann die Hunde einsammeln, dass dann die Leute aus den Häusern stürmen und Angst haben, dass wir denen die Hunde wegnehmen, dass sie womöglich in eins dieser schrecklichen staatlichen Tierheime kommen. Und auf der anderen Seite hat sich ja auch durch diesen Volksentscheid, so kann man es ja benennen, diese Abstimmung im Volk gezeigt, dass es fast 50-50 ist. Die Hälfte der Türken möchte die Straßenhunde weg oder am liebsten tot sehen und die andere Hälfte kämpft um diese Tiere. Und da spielen sich wirklich dramatische Szenen auch auf der Straße aktuell ab.
Das ist ja für uns alles hier unvorstellbar. Zum einen, weil wir hier ja eh schon mal keine Straßenhunde haben, und zum anderen, das Zweite, was unvorstellbar ist, dass so ein Gesetz quasi in Kraft tritt, was sowas dann ermöglicht oder in Aussicht stellt, was aktuell vor Ort gerade passiert.
Ja, wobei, da musst du differenzieren. Dieses Gesetz ist im Prinzip, erlaubt es nicht, das Töten der Tiere auf den Straßen. Das erlaubt eigentlich auch nur unter besonderen Umständen das Töten der Tiere in den sterblichen Tierheimen. Ne? Also schwerkranke Hunde dürfen euthanasiert werden, gefährliche Hunde. Das ist nicht so viel anders als in Deutschland. Ne? Hunde bestimmter Rassen dürfen euthanasiert werden. Ne? Das sind so diese Grundpfeiler dieses Gesetzes. Das Gesetz besagt eigentlich, dass alle Städte und Kommunen verpflichtet sind, Tierheime zu bauen, um die Tiere von der Straße in staatliche Obhut zu nehmen. Das besagt erstmal nur dieses Gesetz. Es war vorher aber auch die Rede davon, dass die Hunde dann nach 4 Wochen euthanasiert werden dürfen. Das steht alles nicht in diesem Gesetz. Der Hintergrund, das Problem ist einfach, dass es, ich nagel mich nicht auf konkrete Zahlen, ich sage jetzt roundabout 340 Tierheime gibt es in der Türkei. Es gibt geschätzterweise zwischen 4 und 6 Millionen Straßenhunde. Und es gibt roundabout 1400 Kommunen in der Türkei. Und jede Kommune ist ja verpflichtet jetzt bei Strafandrohung, ich glaube Haft bis zu 5 Jahren und der Bürgermeister muss 50.000 Euro ungefähr Strafe zahlen, wenn er nicht dafür sorgt, dass seine Hunde von der Straße entfernt werden. Und so kommt es jetzt halt dazu, alle Bürgermeister haben Angst, ne, weil die natürlich unter Strafe gestellt sind, auch selber ins Gefängnis gehen können. Es gibt viel zu wenig Tierheime. Überleg dir mal, 340 Tierheime, die 4 bis 6 Millionen Straßenhunde aufnehmen sollen. Wie soll das funktionieren? Und so sind jetzt in bestimmten Regionen der Türkei, die schlecht sind, also gibt es auch, es gibt durchaus, es ist sehr unterschiedlich, wie die Straßenhunde akzeptiert sind, wenn man jetzt so mittendrin ist in der Türkei, in der Region Konya zum Beispiel, da haben die auch nicht so ein gutes Verhältnis zu den Straßenhunden, da sind die jetzt natürlich froh, die sammeln alle Hunde ein, ne, dann färchen die alle Hunde in die Tierheime, dann beißen sich die Hunde tot und auch so relativ harmlose Erkrankungen, die du mit relativ günstigen Medikamenten, wie zum Beispiel Sarkoptesreude, ne, das sind so diese nackten Hunde, ne, behandeln kannst, die sind natürlich ansteckend und dürfen getötet werden. Ne? Aber per se halt nur unter diesen Auflagen des Staates. Aber das war jetzt für diese Türken, die Hunde hassen und die Straßentiere hassen, war dieses Gesetz irgendwie der Freibrief. Wir haben Videos erhalten, wo Menschen mit Mistgabeln auf kleine Hunde einstechen, die mit Knüppeln totschlagen, mit ganzen Rotten. Wir haben aber auch Berichte und Videos erhalten, wie Tierschützer wirklich, also die sich an ihre Straßenhunde klammern, ne, wenn die abgeholt werden von den Hundefängern, die wirklich da kämpfen und weinen und alles für die Tiere tun. Also für mich sind das schon fast bürgerkriegsähnliche Zustände. Ne? Und wir sind jetzt auch ab morgen wieder in der Türkei. In Istanbul ist jetzt eine große, ganz, ganz große Demonstration am Sonntag, auch nochmal gegen dieses neue Tierschutzgesetz. Ne? Und da kann man auch sehen, da sind Tausende von Menschen, ne? Da weinen auch ganz viele Menschen. Ne? Wenn wir vor Ort sind, wie letzte Woche in Gebze, wo ja dieses Massaker stattgefunden hat, da hat ja ein Tierheim, das ist ja auch nur rausgekommen, weil Tierschützer misstrauisch waren, was geht da vor im Tierheim, keiner traut den staatlichen Tierheim in der Türkei. Die haben Drohnenflug gemacht über das Tierheim, haben gesehen, wie auf einmal Hunde rausgezerrt wurden und dann hinterher in schwarzen Müllsäcken in die Müllcontainer gekommen sind. Und dann sind halt hinterher auch noch so Ketaminampullen gefunden worden, dass sie dann widerrechtlich, absolut widerrechtlich, hat ein staatliches Tierheim über 100 Tiere getötet. Und diese Tierschützer haben ja dieses Tierheim überrollt. Die haben ja dann sofort Massenprotest losgetreten. Wir waren dann auch vor Ort, weil wir wollen, dass die Menschen wissen, was passiert. Hier in Deutschland ist, finde ich, relativ wenig Berichterstattung über die Probleme in der Türkei, auch erschreckenderweise über die Situation der Menschen im Erdbebengebiet, die katastrophal sind. Wir helfen sowohl humanitär als auch den Tieren. Es erschreckt mich einfach, wie darüber hinweggegangen wird, dass Menschen da jetzt in Container liegen, teilweise immer noch kein vernünftiges Wasser haben. Und das 2 Jahre nach dem Erdbeben. Und dementsprechend geht es ja halt auch den Tieren. Aber zurück zu Gebze. Also ich bin immer gerne Hölzchen Stöckchen. Und die haben dann das über diesen Drohnenflug halt herausgefunden. Und das ist auch der Grund, warum wir damit so öffentlich gehen konnten, weil wir es beweisen können. Man kann über diese Drohnenaufnahmen beweisen, dass widerrechtlich Hunde auf brutalste Art und Weise getötet worden sind, weil reines Ketamin tötet die Hunde nicht, letzten Endes ersticken die. Und in den Plastiksäcken waren teilweise noch lebende Tiere, die um ihr Leben gekämpft haben. Und die haben dann dieses Tierheim ja überrollt, haben die restlichen Tiere rausgeholt, in Sicherheit gebracht. Und da ist jetzt ja auch gerade eine ganz brenzlige Situation in Gebze. Die Städte und Kommunen gingen sich da gegenseitig an, gegen die Tierschützer ist Anzeige erstattet worden, wegen Diebstahls. Ne? Und interessanterweise hat die Stadt zwar die Mitarbeiter suspendiert, aber noch keinen Strafantrag gestellt, weil du wirst ziemlich hart bestraft in der Türkei, sogar wenn du ein Tier quälst oder tötest, ne? Und so kann man eigentlich die ganze Situation in der Türkei gerade beschreiben. Das brodelt so hoch, das trifft das Herz und die Seele der Türken, die wirklich, ich finde, die sind extrem tierlieb, die meisten, die wir da treffen. Also uns berührt das auch zutiefst. Ne? Da sind Omas, die klammern sich an den Hunden fest, wenn die abgeholt werden, die schreien und die weinen. Wir haben, eine Dame hat uns gebeten, als wir wir waren auch mit bei dieser Mahnwache vor diesem Tierheim, eine Oma hat uns gebeten, ob sie in die Kamera sprechen darf, ne? Und Deutschland, Italien, Frankreich, bitte, alle Länder, helft uns, dieses Massaker hier in der Türkei zu unterbinden. Das sind alte Menschen auch, ne? Also mich nimmt dieses Thema extrem mit. Wir sind ja auch in anderen, wir machen ja Kriegs- und Krisengebiete, wir sind ja auch in der Ukraine und wir sind jetzt auch nächste Woche wieder in Odessa. Aber das, was da in der Türkei passiert, ist gerade halt aus Tierschutzsicht für mich der Obergau.
Wie kam es zu diesem neuen Gesetz? Warum sollen alle Straßenhunde von der Straße?
Es hat sich angeblich ja zugetragen, dass irgendwann, ich meine, das war im Frühjahr in Ankara, ein Kind schwer verletzt worden ist. Es gibt auch irgendwie 40.000 dokumentierte Vorfälle mit Hunden. Da sind aber auch natürlich Autounfälle dabei. Da ist alles dabei. Aber da ist wohl ein Kind ziemlich schwer verletzt worden von einem Straßenrudel. Man muss dazu sagen, dass Ankara jetzt auch mehr in dieser konservativeren Region ist. Das ist wirklich auch ein bisschen regionenabhängig, wie offen und tierlieb die Menschen sind. Und da gab es natürlich eine Welle der Empörung wieder in der Türkei. Es muss sich was ändern. Ne? Und ich kann es natürlich auch verstehen, wenn Rudel einen Hund fast kaputt beißt und man hat auch die Bilder des Kindes gesehen, dass dann die Empörung natürlich groß ist. Und das hat Erdogan, der ja gerade ganz, ganz dick mit Ungarn und Rumänien ist, ne? Das ist ja auch so alles so politische Geschichten, hat er sich gedacht, ich mache das mal so, wie die Ungarn das gemacht haben und die Rumänen. Wir machen jetzt mal irgendwie die Straßen leer. Und hat dann ja auch erst von dieser Tötung gesprochen, ne, was dann aber hinterher zurückgenommen wurde, wo angeblich seine Frau mit zu tun hatte. Ne. Aber das ist jetzt Hörensagen. Ja, das kannst du doch nicht machen. Und dann ist dieser Passus wohl aus dem Gesetz wieder entfernt worden. Und er hat halt diese irrige Annahme, was ja auch in Rumänien schon nicht funktioniert hat. Rumänien ist voller Straßenhunde. Hat er dann dieses Gesetz quasi, ist entworfen worden. Es ist ja letzten Endes auch mit Abänderung durchgekommen, zu unserem Entsetzen. Aber trotzdem muss man sagen, dass was in Deutschland so behauptet wird, dass alle Hunde getötet werden sollen, das steht definitiv nicht in diesem Gesetz. Ne? Das sind so Blüten, die dieses Gesetz jetzt gerade austreibt.
Crazy. Und eigentlich war ja schon in dem Moment, wo das Gesetz durchgekommen ist, klar, dass gar nicht genug Plätze für alle Hunde vorhanden sind.
Das ist ja das Drama dabei. Ne? Du kannst keine 4 bis 6 Millionen Hunde in 340 Tierheime stecken. Und wir kennen ja auch so ein bisschen türkische Tierheime. Da gibt es natürlich auch große Lager, wo dann vielleicht mal 1.000 oder 1.500 Hunde sind. Aber in der Regel, das städtische Tierheim in Antakya, angeblich können die 300 Hunde aufnehmen. Nach deutschen Maßstäben sehe ich da vielleicht 80 Hunde. Und das ist ja selbsterklärend. Die Hunde kommen von der Straße, die sind alle hungrig, ne, die sind alle krank, die werden zusammengefercht und dann passieren da Dramen. Wir haben jetzt aktuell auch von einem Fall gehört, das werden wir jetzt auch am Wochenende recherchieren und auch dahin fahren. Ein Tierheim auch Istanbul, also Istanbul ist auch kein guter Ort für Hunde. Da lassen die Tiere gerade einfach verhungern. Die lassen die einfach verhungern. Ne? Diese Berichte haben wir jetzt erhalten, die müssen wir jetzt natürlich noch überprüfen, ne? Aber es scheint sehr glaubhaft zu sein, so wie wir das erleben in staatlichen Tierheimen. Ne?
Wie könnte jetzt irgendeine Lösung aussehen, die dafür Entspannung sorgen könnte?
Ja, eigentlich nur, dass dieses Gesetz maximal entschärft wird, ne? Dass man natürlich sagt, natürlich sollen alle Hunde in Schutzorte, aber nur unter bestimmten Bedingungen, dass die Kastrationsprojekte vor allen Dingen weiter da laufen dürfen, was ja die einzig sinnvolle Maßnahme ist bei der Vielzahl der Tiere. Das würden ja auch Organisationen machen. Wir hatten ja angefangen mit einem breitflächigen Kastrationsprojekt jetzt im Erdbebengebiet, was wir im Augenblick nicht mehr machen dürfen, weil wir die Hunde ja nicht mehr raussetzen können. Wir dürfen die Hunde nicht mehr raussetzen. Und das ist eben auch das, was in Rumänien ist. Das ist das Problem. Wenn du einen Hund sicherst, kastrierst, musst du den im Tierheim behalten. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Ich meine, jede Stadt hat da seine 10, 15, 20.000 Straßenhunde. Stell dir mal vor, Tierheim in dieser Größenordnung, ne, wenn du dir überlegst, so vielleicht, ich glaube, Berlin hat vielleicht, wenn es hochkommt, 1.000, ich weiß es gerade gar nicht so genau, aber stell dir mal diese Dimensionen vor. Ne? Das sind auch nicht so große Städte, die haben dann auch ein paar tausend Straßenhunde. Ne?
Und das größte Dilemma, so wie du es beschreibst, dass der jeweilige Bürgermeister quasi dafür haftbar gemacht werden kann, wenn in seiner Stadt noch Hunde auf der Straße sind. Das heißt, der hat ja auch einfach den maximalen Druck.
Der hat den maximalen Druck und er ist ja auch verpflichtet, ein Tierheim zu bauen, wenn er keins hat. Ne? Und dafür sind einfach da überhaupt keine Gelder. Da sind für die Menschen kaum Gelder da. Also die ganze politische Situation in der Türkei, die haben ja eine wahnsinnige Inflation auch. Allein in den 2 Jahren, wo wir da arbeiten, ist unser Geld fast nur noch die Hälfte wert, so ungefähr. Also was wir da investieren. Die Menschen, die wissen ja auch nicht mehr, wie sie klarkommen sollen. Und so ein Bürgermeister, wenn er jetzt ein Tierheim bauen soll, und wenn das nur 100.000 Euro kostet, ne, da ist ja alles schlecht. Ne? Also abgesehen von den Menschen. Die Menschen sind toll und das Land ist wunderschön. Aber die ganze politische Situation ist desaströs. Ne? Und da jetzt noch an solche Menschen, und jetzt auch zum Beispiel speziell auch bei uns im Erdbebengebiet, ne, dass die jetzt noch Tierheime bauen sollen, ne, das ist daran ist nicht zu denken. Ne? Die haben alle kein Geld dafür. Und dann, wenn sie es machen, dann schustern sie da irgendwas zusammen, was dann überhaupt nicht tierschutzkonform ist. Dann kommen da irgendwelche Hiwis vom Bürgermeister, die oftmals überhaupt gar keinen Bock auf Hunde haben und dementsprechend auch richtig schlecht mit denen umgehen. Die werden dann da angestellt, dann kommt der nächste Skandal, dann werden die wieder alle entfernt, dann kommen wieder die Neuen dahin. Dann passiert wieder genau das Gleiche. Also so kann man das eigentlich runterbrechen, ne?
Und ich meine, ganz egal, wie groß du das Tierheim baust, es kann nicht groß genug sein für die Hunde, die in deinem Bezirk sind, die da untergebracht werden müssen.
Genau. Na, das ist das Riesenproblem. Und das Gesetz müsste verändert werden. Die Opposition hat es ja beim Verfassungsgericht jetzt eingereicht, dass dieses Gesetz um auf den Prüfstand gestellt wird. Ich könnte mir vorstellen, wegen dieser wirklich großen Unruhen in der Türkei gerade, also da gibt es ja auch richtige Fälle. Ich kann mir auch vorstellen, dass da demnächst wirklich Menschen zu Tode kommen, ne, weil die sich da so an die Gurgel gehen. Hoffe ich einfach, dass das nochmal überdacht wird, dass man eine Zwischenlösung findet, wie dass man ausländischen oder auch inländischen Organisationen wieder erlaubt zu kastrieren und die Tiere zu kennzeichnen und wieder auf die Straße zu setzen und zeitgleich vielleicht wirklich nochmal ein paar gute Tierheime baut, ne, mit Zeit, wo man dann auch anfängt, mal Strukturen zu entwickeln in der Türkei, dass Tiere auch mal vermittelt werden können. Die kennen das da überhaupt gar nicht so mit Adoption, ne, wie wir. Dass es eine Homepage gibt, so richtig, das machen ein paar Orgas da, aber dass jedes Tier müsste eigentlich eine richtig schöne Homepage haben. Dieser Hund sucht ein Zuhause, wir machen eine Vorkontrolle. Und natürlich müsst ihr auch eine kleine Spende, eine Schutzgebühr zahlen, damit wir so ein Tierheim im Krankenhaus, grob gesagt, weil die kriegen ja auch kaum Geld von den Städten, ne? Und das sind ja schon immense Kosten da, ne? Ich würde fast behaupten, dass die Tierarztkosten im Augenblick gleich sind wie in Deutschland, ne? Ja, also wir, aus unserer Sicht ist es so, wir kriegen ja die Tierarztrechnung, ne? Wir haben ja ständig Tiere in Behandlung. Das ist kein großer Unterschied mehr.
Verrückt. Richtig verrückt. Was könnt ihr aktuell vor Ort machen?
Also wir sind in Gesprächen mit unserem städtischen Tierheim in unserer Region. Ich sage jetzt nicht genau den Namen von welcher Region. Also es ist zwar Erdbebengebiet, aber nicht genau welches es ist. Wir haben ein Übereinkommen, dass kranke Tiere uns sofort gemeldet werden, dass die uns die freiwillig rausgeben, weil die sind natürlich euthanasiegefährdet und haben überhaupt gar keine Chance. Wir versuchen weiter, das haben wir die ganze Zeit schon gemacht, wir haben ein kleines Team vor Ort, was alle kranken Tiere auf der Straße einsammelt und behandelt. Die sind bei uns im SOS-Camp. Wir versuchen jetzt gerade auch zum ersten Mal, das war eigentlich nie geplant, dass wir auch Hunde nach Deutschland bringen für die Vermittlung, weil eben das funktioniert nicht mehr so wie früher, weil da konnte man Vertrauen haben. Wenn man da ein Tier geheilt hat, also wenn es wieder gesund war und kastriert war, haben sich die Leute in der Straße gefreut, wenn der Hund wieder da war. Ne? Die haben sich bedankt und die lieben den und streicheln den. Das darf man jetzt ja nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt andere Lösungen finden, was wir mit den Tieren machen. Weil offiziell dürfen wir sie natürlich nicht wieder zurücksetzen. Ne?
Wie groß ist der Druck für dich, für euch als Team vor Ort gerade?
Also wirklich richtig, richtig hoch. Ne? Weil für uns ist auch eine Welt zusammengebrochen mit diesem Gesetz, weil wir große Hoffnung hatten, weil unsere Ecke liegt sehr günstig. Wir haben die Küste da oben und wir hätten Wir hätten quasi ein sinnvolles Kastrationsprojekt machen und zum Landesinnere vorarbeiten können. Wir haben gedacht, wir können da wirklich ein kleines bisschen die Welt verändern und das können wir jetzt nicht. Im Augenblick sind wir wieder das, was wir immer sind, nur Feuerlöscher, ne, dass wir wirklich nur Erste Hilfe am Tier vornehmen können, um für dieses Tier halt das Leben zu retten und ein erträglicheres Dasein zu haben. Aber wir können im Augenblick nicht das machen, was wir wollen. Ne? Und das macht uns und das treibt das sehr in die Verzweiflung gerade, ne? Weil wir da so tief drin hängen. Wir sind im Prinzip mindestens alle 14 Tage selber vor Ort und arbeiten auch vor Ort. Und das ist halt was ganz anderes. Weißt du, wir fahren, wenn wir in Odessa oder Herson sind, was wir halt nächste Woche machen, da gibt's ein Tierarztcamp, das ist zerbombt worden, die hängen da mit den Tieren und die müssen da weg, weil da halt Krieg herrscht. Ne? Dann bringen wir die in sicheren Bereich in die Ukraine und dann ist alles gut. Ne? Also da haben wir keine Befürchtung, dass jetzt irgendwie der Staat kommt und das Leben da in der Beziehung noch schwer macht. Ne? Aber du hast jetzt ja so ein Riesenland wie die Türkei, ne? Das ist unfassbar groß. Ne? Das war mir früher auch nicht so bewusst. Wenn wir von Budapest nach Hatay fliegen, das ist so weit wie von hier nach Budapest. Also so groß ist dieses Land, also von Düsseldorf nach Budapest, ne? Und dann hast du ja immer noch nicht den äußersten Zipfel von der Türkei, ne? Und das ist so ein großes Land mit so vielen Tieren und so unterschiedlichen Regionen, dass es im Augenblick ein bisschen hoffnungslos erscheint für uns. Deswegen sagen wir, wir machen Aufklärung. Wir sind da, wenn Unrecht geschieht, dass die Welt das erfährt. So, zumindest über unsere Social-Media-Kanäle. Und wir treffen jetzt auch einen Journalisten in Istanbul. Das wird dann auch, dass das nach Deutschland getragen wird. Und wir machen in unserer Region, wo wir halt arbeiten, wo wir unsere Base gerade haben, werden wir das, was wir tun, weitermachen. Wir werden nicht aufgeben, aber eben mit einem wirklich traurigen Herzen, ne, weil es wirklich nur noch Erste-Hilfe-Maßnahmen am einzelnen Tier sind, wobei jedes Leben wert ist, gerettet zu werden. Aber wir werden da aktuell nicht so viel verändern können, wie wir uns das ursprünglich mal gewünscht haben.
Wie gefährlich ist das für euch? Also ist es gefährlich, wenn wir an die Menschen denken, die im Prinzip froh über dieses neue Gesetz sind?
Also das ist nicht so ungefährlich. Ne? Also ich meine auch, apropos, wir sind oben an der syrischen Grenze. Ne? Das ist ja schon da auch sowieso insgesamt ein bisschen explosiver. Natürlich ist das gefährlich, wenn du da hingehst, noch als wir jetzt letzte Woche in Gebze waren, da ist Militär, da ist Polizei, ne? Wir sind Deutsche. Wir passen bei Social Media ein bisschen auf, dass wir nie irgendwie öffentlich was richtig laut gegen Erdogan oder gegen die Politik sagen, weil wir sind ständig im Land. Es werden ja auch immer wieder Leute inhaftiert. Ne? Natürlich kannst du da in so eine Prügelei geraten und oder auch in andere Konflikte. Ne? Da war ja auch vor wenigen Monaten, ich glaube vor 2 Monaten, war ja auch irgendein Zwischenfall in Syrien, war das, glaube ich. Ne? Und dann gab es ja auch so Angriffe auf Syrer und gerade in unserer Region sind sehr viele Syrer und dann gab es ja so richtig Anschläge und so. Das kann schon passieren. Ne? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, eigentlich wenn wir da sind, ist es immer alles ruhig. Ne? Also ruhig, wie es halt sein kann im Erdbebengebiet. Wir begegnen da einfach nur meistens unfassbar liebenswerten Menschen, die wirklich uns ein Lächeln ins Herz zaubern, dass sie immer noch so optimistisch sind. Wenn ich mir vorstellte, dass Deutsche unter solchen Bedingungen leben würden, ne? Ich glaube, die würden sich alle umbringen. Und die schaffen es immer noch, ein bisschen Sonne im Herzen zu tragen und gastfreundlich zu sein. Und mir geht es nie um Dankbarkeiten, aber es berührt mich auch total, wie dankbar die sind, dass wir den Tieren helfen. Ne? Also wir müssten 100 Kilo mittlerweile schon wiegen, weil die haben nichts. Ne? Und du kommst dann dahin und holst einen Hund ab und die wollen dann unbedingt noch, dass du wenigstens einen Tee von ihnen annimmst und eine Kleinigkeit isst. Ne? Also ich liebe diese Mentalität, muss ich sagen. Ne? Und das berührt uns halt immer sehr. Ne? Das macht natürlich das Arbeiten, so traurig wie es gerade ist, natürlich auch wieder, weil wir zusammenhalten da, auch mit den Türken vor Ort.
Wie sieht's aktuell aus, wenn ihr da ankommt? Also merkt man schon spürbar, dass weniger Hunde auf der Straße sind?
Ja, es gibt einen ganz, ganz schrecklichen Ort auf dem Weg nach Hatay, der heißt Belen. Das ist auch ein Ort, der unter Grey Wolves, also da sind die meisten Grey Wolves wohl aus der Türkei. Da waren immer, immer sehr viele Hunde und als wir das letzte Mal durchgefahren sind, haben wir keine Hunde mehr gesehen. Nein. Das ist an mehreren Orten so. Bei uns Gott sei Dank nicht, weil das würden die sich nicht trauen. Also wir haben auch jemanden, der wirklich alle 2 Tage in unser städtisches Tierheim geht. Das haben wir auch mit denen abgesprochen. Wir helfen euch mit den Tierarztkosten, gebt uns die Tiere. Dafür dürfen wir das Tierheim auch besuchen, alle 2 Tage, um zu gucken, dass alles gut ist. Vertrauen gegen Vertrauen sozusagen. Ne? Aber in Bellen haben wir keine Hunde mehr gesehen. Also da ist so eine große Straße, wo du immer durchfährst, ins Erdbebengebiet. Wir müssen immer vom Flughafen, mussten wir bis jetzt neuer Flughafen eröffnet, da mussten wir immer noch 3 Stunden ins Erdbebengebiet fahren und da waren immer viele Hunde. Wir haben da auch mehrfach Hunde mitgenommen, die schwer verletzt waren oder irgendwelche Probleme hatten. Und jetzt beim letzten Mal habe ich keinen Hund mehr gesehen.
Wo sind die alle?
Die sind bestimmt alle tot. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das hörst du überall in der Türkei gerade, dass da so Funde gemacht werden von irgendwelchen Hundegräbern und so. Ne? Das ist, ja, es wird dann immer behauptet, so wie es auch in Gebze behauptet wurde, erst vom Bürgermeister, bis das mit den Drohnenaufnahmen bekannt war. Das sind doch alles Hunde, die bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Klar, 100 Tiere an einem Tag, ne? Das glaubt dem Bürgermeister jeder. Und dann sind ja diese Drohnenaufnahmen auch ins Spiel gekommen. Es wird dann immer behauptet, das sind Tiere, die auf natürliche Art und Weise gestorben sind. Aber wenn du ein Video hast, wo eine Plastiktüte aus einem Müllcontainer gezogen wird und da ist ein Hund drin, der noch zuckt und keinerlei Verletzung hat. Ne, ja, da waren wirklich noch Tiere im Todeskampf in diesen Mülltüten. Und das ist schon, das ist auch, ich meine, wir haben echt schon viel gesehen und es war auch echt so frisch nach dem Erdbeben, war das dramatisch. Also es war auch so für mich das erste Mal, dass ich irgendwo in so einem Einsatzgebiet war, wo ich wirklich geweint habe, ne, weil das war für die Menschen so schrecklich. Die gehen ja in Realität allein in Antakya von 250 toten Menschen aus, Kindern, genauso wie, ja doch, die Stadt ist ja dem Erdboden gleichgemacht worden. Da sind tagelang die Menschen unter den Trümmern gestorben und Tiere waren eingeschlossen. Am Anfang war unsere Arbeit ja eigentlich nur, irgendwelche Tiere aus einstürzenden Häusern zu bergen, die noch in den Wohnungen waren, weil viele Leute haben ihre Tiere in den Wohnungen gelassen, weil sie gedacht haben, das ist so wie immer das Erdbeben, das ist gleich vorbei und wir überleben das. Da sind ja auch wirklich Tausende von Haustieren, waren auf einmal auf der Straße, die in Wohnungen und in Häusern gelebt haben. Ne? Und all das und auch mit diesem Leichengeruch, der uns da über Monate begleitet hat in dem Bergungsgebiet. Ne? Das sind ja alles, es stehen ja jetzt noch ganz viele eingestürzte Häuser. Das ist ja eine 1 Million Menschenstadt gewesen. Ne? Und die können ja so schnell nicht alle Häuser abreißen. Ne? Die sind ja fast alle nicht mehr bewohnbar. Und ja, ich finde, die haben ja eh schon alle so viel durchgemacht. Ne? Und sowas jetzt noch on top, ne, ist natürlich, ja, und selbst die Türken, die da in den Zelten wohnen, die geben dann noch das bisschen, was sie haben, kriegen die Hunde noch das Brot irgendwie, ne, und dieses Gesetz jetzt. Das ist halt einfach, finde ich, ganz viel Schmerz, ne, ganz viel Schmerz für die Menschen, die Hunde lieben, und natürlich auch für die Hunde, ne, selber, logischerweise.
Warum wissen wir davon hier in Deutschland nur so wenig? Und warum kommen nur so kleine Bröckchen hier an, die dann, wie du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, sogar noch falsch sind?
Ja, es gibt einmal unheimlich viel Propaganda, die Anti-Türkei ist, so, ne? Das kann man, muss man einfach ganz klar sagen. Wir haben es am Anfang auch erlebt bei der Ukraine, haben wir eine große Hilfsbereitschaft gehabt, auch von Seiten von Stiftungen und von allen Seiten. Wir haben, als das Erdbeben da war, haben wir auch Stiftungen angefragt. Wir haben gesagt, für die Ukraine geben wir euch gerne, für die Türkei geben wir euch nichts, ne? Und da habe ich gesagt, so, wieso, es geht hier um die Tiere. Ne? Die Tiere sind religionslos, die Tiere sind nicht politisch. Es geht hier um Tiere und Menschen in einer absoluten Notsituation. Und das ist auch das, was ich immer wieder gesagt habe. Die Zerstörung, die du in der Region Hatay siehst, ist wie ein Krieg nach 2 Jahren. Da ist ja innerhalb von 30 Sekunden alles zerstört worden. Und da sind so viele Menschen gestorben innerhalb von 30 Sekunden wie bis jetzt im ganzen Krieg, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ne? Aber wir haben eine viel, viel geringere Spendenbereitschaft am Anfang für die Türkei gehabt und auch immer wieder die Aussage, die Türken kriegen von mir nichts, die gehen eh scheiße mit den Tieren rum. Und bei Erdogan würde ich das ja sogar noch verstehen. Also ich wollte dieses Land ja auch nie unterstützen wegen Erdogan, ne? Aber trotzdem würde ich natürlich immer den Tieren oder den einzelnen Menschen helfen, weil es ist ja in der Politik genauso wie mit den Hunden. 50% hassen Erdogan, ne? Ist so, ne? Und ja, da. Und ich glaube einfach, dass dieses Land, ob seiner Religion und seiner Politik, einfach hier nicht so, ich glaube tatsächlich, das hat was mit der Religion zu tun, ne? Weil die Ukraine ist ja christlich, ne? Und mit denen identifiziert man sich dann anscheinend mehr. als mit den Türken. Und die Not, zumindest da im Erdbebengebiet, war für mich genauso groß wie das, was ich in der Ukraine gesehen habe.
Merkst du einen sichtbaren Unterschied bei den Hunden, die noch auf der Straße sind, wie sie auf Menschen reagieren?
Aktuell noch nicht. Und das ist auch das große Problem, weil die türkischen Hunde leider Menschen lieben. Also das ist ein ganz großes Leider bei den Rumänen. Die meisten rumänischen Straßenhunde haben Todesangst, versucht da mal einen Hund an der Tankstelle zu fangen. Das haben wir mehrfach versucht. Keine Chance. Bis in der Türkei, die Hunde sind ja nichts Schlechtes gewohnt. Ne? Die wissen ja, die Menschen sind nett. Die wissen ja sogar, die Menschen halten an, wenn ich mitten auf der Straße liege. Das siehst du selbst in Istanbul. Die Hunde liegen da auf den Straßen rum, die Autos halten an. Da steigen manche Menschen aus und stupsen die mal, geh mal ein bisschen von der Straße. Da würde keiner einen Hund einfach überfahren. Also habe ich nie gesehen. Wir haben auch extrem wenig totgefahrene Hunde an den Straßen gesehen. Das sehen wir in Rumänien zum Beispiel am laufenden Meter, totgefahrene Tiere. Ne? Und das ist gerade so dieses ganz, ganz fiese an der Geschichte, dass die türkischen Straßenhunde, die wir erlebt haben, sind total freundlich, sind total lieb und vertrauen Menschen, was jetzt natürlich ein Riesenproblem ist. Wie dieses eine Video, was mir zum Beispiel nicht mehr aus dem Kopf geht, ist dieser kleine, süße Straßenhund, wo dann drei Typen kommen mit einem Knüppel und mit einer Mistforke und auf dieses Tier einstechen und es totschlagen. Ne? Der hat dann nicht mit gerechnet. Ne? Und das ist das, was einen dann so ein bisschen ohnmächtig fühlen lässt, dass diese Hunde halt auch noch so viel Vertrauen zu Menschen haben.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also
ja, es ist halt. Ich meine, ich will das jetzt nicht entschärfen, weil wie gesagt, ich leide da sehr drunter, aber ich leide genauso darunter, wenn ich mir in Deutschland die Massentierhaltung angucke, wie wir mit unseren Puten, mit unseren Gänsen, mit unseren Schweinen umgehen. Das ist eigentlich nichts anderes so, ne? Nur dass eben die Menschen hier in Deutschland keinen Bezug zu diesen Tieren haben und es sind halt überall wahnsinnige Verbrechen an diesen unschuldigen Lebewesen. Ne? Aber jetzt gerade in der Türkei ist es für uns halt, weil wir da ja natürlich, wir machen, haben auch Esel, wir nehmen alles auf in unserem SOS-Camp, ne? Aber dieser spontane, das war immer so unsere Sicherheit. Wir wussten immer, wenn die Hunde was haben, die Türken rufen uns an und die kümmern sich, ne? Also ne, wir sind ja, werden ja gerufen zu so Fällen, ne? Und wir wussten auch immer, wenn ein Tier gesund ist, die freuen sich richtig, ne, wenn das Tier dann wieder gesund in die Straße zurückgebracht wird. Ne? Das war, da hast du, du hast zwar traurige Bilder, weil zum Tierarzt gehen die natürlich nicht, weil die kein Geld haben, ne? Aber du hast irgendwie auch die Belohnung, dem Tier geht's gut und du weißt, es ist da gut aufgehoben. Ne? Und das haben wir jetzt halt überhaupt nicht mehr. Ne? Und das ist halt, und dass diese vertrauensvollen Tiere da jetzt auch diesen furchtbaren Menschen ausgeliefert sind, ne, das tut uns so unendlich leid. Also da könnte ich echt drüber weinen.
Wie viele Menschen wie du sind da aktuell vor Ort und probieren irgendwas zu bewirken?
Also unser Team ist vor Ort. Punkt. Also in unserer Region ist aktuell, ich habe jetzt gehört von unserem Kooperationspartner, dass auch irgendeine Orga Hilfe angeboten hat, finanziell, was auch super ist, ne? Aber soweit ich weiß, sind wir da die einzigen Deutschen, die da arbeiten. Es sind auch nur noch ganz wenig humanitäre Organisationen vor Ort. Die NATO ist jetzt auch abgerückt. Ne? Das NATO-Base ist jetzt auch aufgelöst worden. Das war ja lange als Krisengebiet eingestuft. Die sind jetzt auch letzten Monat abgerückt. Ja, und das ist dann jetzt halt so ein bisschen so ein Überlebenskampf. Ne? Darf ich auch nicht vergessen. Es geht jetzt zwar um Tiere, aber auch für die Menschen. Es sind ja auch ganz viele Einnahmequellen weggefallen, die können ja gar nicht mehr arbeiten. Wenn so eine riesen Mall zerstört wird und da waren so und so viele Verkäufer, es gibt diese Mall nicht mehr. Ne? Die haben jetzt so ganz süß angefangen. Also ich finde das die auch so bewundernswert, dass sie lernen, damit zu leben, aber trotzdem auch vergessen sind. Das sind vergessene Menschen, vergessene Tiere in dieser riesen Region, die 1000 Quadratkilometer hat. Ne? Dass sie jetzt anfangen, mit Container wieder so kleine Basare zu bauen. Ne? Also du kannst jetzt alles in so einem Container erleben. Wenn du zum Friseur gehst du in einen Container, wenn du in die Apotheke musst, gehst du in einen Container. Aber das war im ersten halben Jahr alles gar nicht möglich. Wir konnten am Anfang nirgends auf Toilette gehen, ne? Weil es gab keine Toiletten in den ersten 2 Monaten und kein fließend Wasser. Ne? Da gab es auch nichts zu essen. Ne? Dann hat man da immer Essen auch hingebracht für die Menschen irgendwie, ne? Und das, was der Staat da abgeliefert hat, das war dann einfach auch nur bis Anfang April, haben die da hat jeder irgendwie 3 Oliven gekriegt, eine Tomate, ein Stück Brot und eine Flasche Wasser für den ganzen Tag und das bei 40, 42 Grad im Schatten. Und das betrifft die Tiere ja genauso, ne? Wir waren so verzweifelt, weil wir am Anfang nur ein Zeltcamp hatten. Es gab ja auch noch keinen Strom und nichts. Und wir hatten da sterbende Tiere in den Zelten und konnten überhaupt nicht für Kühlung sorgen, weil es gab ja auch kein Wasser. Du konntest ja immer nur dann aus ungefähr 100 Kilometer Entfernung konnten wir immer nur die Autos voll machen mit Wasser, was wir dann mitgenommen haben. Und ja. Ja, deswegen finde ich jetzt halt, also wir können leider nicht in der ganzen Türkei arbeiten. Bleiben wir jetzt da, wo wir sind, weil da ist aus meiner Sicht aktuell die Not am größten nach wie vor in der Türkei. Auch wenn aus allen Regionen uns Menschen anschreiben, ob wir da nicht bitte auch hinkommen können. Aber das kostet alles auch sehr, sehr viel Geld. Wir haben 3 Türken vor Ort quasi, mit denen wir arbeiten, die dieses Einsatzteam auch weiterführen, wenn wir in Deutschland sind. Also die fahren täglich die Einsätze dann weiter und versorgen die Tiere auch im SOS-Camp. Da haben wir auch einen sehr, sehr lieben Syrer, der da jetzt schon länger für uns arbeitet, der auch Unfassbares in Syrien erlebt hat. Das ist ja auch, man kriegt ja da Geschichten mit, da träumen die Deutschen ja von, also in unserer Wohlstandsgesellschaft, die dann jahrelang ihre Familie nicht sehen können. Ja, ist ja auch egal. Also da sind so viele unfassbar schreckliche Geschichten, die man da erlebt. Und trotzdem geht der hin und kümmert sich dann um die Hunde und macht alles sauber und füttert die und verbindet den Fuß neu und cremt den Hund ein. Ne? Und die Katze auch. Wir haben ja auch Katzen und wir haben Esel. Wir haben übrigens gerade einen trächtigen Esel. Wir haben Esel gerettet. Es ist ja tragend. Jetzt kriegen wir ein Eselbaby, was natürlich von uns allen jetzt irgendwie freudig erwartet wird. Aber ja. Du brauchst ganz viel Liebe, um da zu arbeiten.
Ich wollte dich gerade fragen, wie du das alles erträgst, aber jetzt hast du im Prinzip die Antwort darauf gegeben.
Ja. Die Liebe hast du, weil du so außergewöhnliche Menschen triffst, die bereit sind, so viel zu tun, denen es selber so schlecht geht und die so noch viel Furchtbares erlebt haben als man selber. So, ne? Wie gesagt, die Geschichten auch von unserem Syrer, der dort arbeitet, die ist so traurig. Ne? Das ist. Erzähle ich jetzt auch gar nicht, das wäre was auch für humanitäre Geschichten, weil das einfach so grausam ist, was da alles passiert ist, wozu die gezwungen worden sind. Und wir erfahren da so viel Liebe von den Menschen und von den Tieren. Und es ist so schön zu sehen, dass die wir dann, denen wir helfen können, dass es denen hinterher auch richtig gut geht.
Was sind Tiere für dich?
Tiere, wir sind alle Lebewesen. Ne? Ich habe da ehrlich gesagt, ich mache da keinen Unterschied. Ich bin genauso viel, mein Leben ist genauso viel wert wie das Leben eines Hundes, eines Schweines, eines Huhns. Ne? Also ich empfinde das wirklich zutiefst so. Ich finde es anmaßend, uns als höhere Rasse zu bezeichnen. Ich finde, wenn wir in irgendeiner Form überlegen sind, und das sind wir vielleicht in manchen Bereichen, dann sollte uns das eigentlich mehr zu Verantwortungsbewusstsein motivieren und nicht dazu, das auszunutzen. Ne? Und ich bin da, je älter ich werde, ich bin jetzt ja auch nicht mehr 25, ne, für mich verfestigt sich diese Einstellung immer mehr, wie anmaßend das ist, was wir machen, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen, wie wir auch mit diesem Planeten umgehen. Ne, deswegen gehe ich lieber in Kriegs- und Krisengebiete, als dass ich mir so diese Dekadenz jeden Tag anschauen muss. Also ich bin mittlerweile nicht mehr gut drauf, wenn ich in Deutschland bin. Wenn ich mir da so angucke, was da so Priorität hat. Ne?
Weil du natürlich andere Sachen gesehen hast.
Ja.
Und wahres Leid gesehen hast.
Ja.
Und ich vermute, dass du dann einfach das, was hier teilweise gesagt wird, einfach auch gar nicht mehr ernst nehmen kannst. In Relation zu dem, was du gesehen hast.
Ja, das mag sein, aber ich fand das auch schon, ich meine, wir sind ja nicht immer in Kriegs- und Krisengebieten gewesen. Ne? Ich fand das auch schon mit 12 Jahren scheiße. Ne? Mit 12 Jahren habe ich angefangen, Treibjachten zu sabotieren, ne? Weil ich das nicht verstanden habe. Ne? Ich meine, da bin ich noch geritten, was ich ja auch mittlerweile fui finde, weil ich das damals schon nicht verstanden habe, wieso kommen diese Deppen aus Bremen und meinen, die müssen jetzt hier am Wochenende unsere Tiere abknallen. Ne? Ich fand das immer schon alles, oder dass sich alles immer um einen selber dreht. Ne? Das finde ich, deswegen kann ich auch, ich will jetzt gar nicht irgendwie haten oder so, aber deswegen geht mir auch diese Esoterik-Szene so auf den Sack, weil da geht es immer nur um einen selber, die eigene Entwicklung. Wir müssen alle mal zusammen eine Entwicklung machen, damit es mal irgendwie allen besser geht und damit es diesem Planeten irgendwann mal besser geht und all diesen Lebensformen auf diesem Planeten. Ne? Und da hatte ich solche Dinge noch gar nicht gesehen, aber ich finde, man muss auch die Augen aufmachen. Und wenn ich auch was sehe bei Instagram, ich muss das gar nicht live erleben, dann weiß ich doch auch, dass das scheiße ist. Ne? Das ist ja auch noch so ein anderes Thema, dass es auch sowas gibt wie so eine Tourismusanfrage für Kriegs- und Krisengebiete. Ne? Das ist krass. Ne? Das finde ich schon irgendwie schön, dass die Leute dann auch unterstützen wollen. Dann sage ich aber immer, wir haben hier in Deutschland, wir haben hier eine Wildtier-Auffangstation, wir haben eine Eichhörnchenstation, wir haben Tierheim. Hier wird so viel Hilfe auch in Deutschland benötigt. Ne? Du brauchst hier in Deutschland nur hinzuschauen. Ne? Allein wenn wir Ausstallungen machen, diese Hühner, die da auch mit umgerechnet in Menschenjahren, mit 7 Jahren abgeschlachtet werden, nachdem sie dir deine Eier da hingelegt haben. Diese Tiere, die sind absolut liebenswert. Ne? Oder du kannst dir in Deutschland helfen. Warum muss das jetzt ausgerechnet sein, dass du meinst, dass du jetzt mit ins Kriegsgebiet musst als Zivilist oder ins Erdbebengebiet? Du hast ja überhaupt noch nichts gelernt irgendwie, ne? Wo ich das natürlich schön finde, dass Menschen sich engagieren wollen, aber dann irgendwie anscheinend auch nur, wenn das spektakulär ist, ne? Weißt du, ich war Ewigkeiten Hühnerpflegestelle oder eine Pflegestelle für Hunde, ne? Bis heute rennen hier bei uns im Garten 150 Federtiere und so, ne? Ich habe genauso Tierschutz in Deutschland jahrelang gemacht, bis wir uns dann halt spezialisiert haben. Und wir haben ja auch Malte, Tom und ich haben ja auch diverse Fortbildungen gemacht, ne, bevor wir überhaupt sagen können, wir trauen uns sowas zu tun. Ne. Deswegen mein Aufruf wäre immer, wenn wir hier vor der eigenen Haustür schon mal mit Tierschutz anfangen, ne, wir fangen in deinem Leben an, fangen in deiner Einstellung an, guck, was du isst, was du trinkst. Ne. Das sind schon ganz wesentliche Schritte. Und darauf aufbauend kann man dann ganz tief in den Tierschutz reinrutschen. Aber das ist eine Entwicklung und das ist ein Weg, den man von niemandem einfordern kann. Das muss von selber entstehen. Also ich würde auch nie jemanden verurteilen, der das nicht macht. Ne? Also weil jeder hat ja so seine Entwicklung, die er durchlaufen muss. Und ich glaube, dass bei mir diese Entwicklung einfach sehr früh angefangen hat, weil wir nach Norddeutschland gezogen sind aufs Land und ich relativ schnell voller Entsetzen feststellen musste, dass der Bauer nebenan mit irgendwelchen Stromspießen die Tiere schlägt, damit die auf den Schlachtwagen gehen. Und dann habe ich gesehen, wie die dem bei lebendigem Leib die Eier abschneiden, den Ferkeln. Ne? Und das dann die wurden da auch noch im Hof geschlachtet. Und das hat mich, glaube ich, als Kind so traumatisiert in meiner kleinen Waldorfwelt, ne, dass für mich das schon relativ früh klar war und ich diese Entwicklung viel schneller machen konnte als andere. Ne? Als wenn man jetzt so sehr behütet, natürlich bin ich auch irgendwo behütet aufgewachsen, weil ich habe es halt gesehen. Und ich glaube, wenn jemand jetzt in Düsseldorf in der Innenstadt aufgewachsen ist, hat er diese Schreie nicht gehört, wie das Schweigen der Lämmer. Ne? Wenn man diese Schreie einmal gehört hat und diese Angst gesehen hat bei den Tieren, die auf die Schlachtwagen getrieben werden, ne, dann machst du automatisch so eine Entwicklung durch. Ne? Und ich finde, man muss den Menschen die Zeit geben, sich damit auseinanderzusetzen, aber wenigstens versuchen, sich mal mit all diesen Themen auseinanderzusetzen. Jetzt nicht nur mit der Türkei, prinzipiell all das, was diese Welt zu so einem furchtbaren Ort macht für viele Menschen und für viele andere Lebewesen.
Glaubst du, dass jeder irgendwann diese Entwicklung durchmacht?
Nein. Leider nicht. Auch ohne, dass ich missionieren gehe, ne, also ich habe ja erzählt, dass ich jetzt gerade mal kurz im Krankenhaus bin, weil ich irgendwelche Medikamente brauche, weil ich so ein kaputtes Knie hatte. Und selbst da erlebe ich das, dass die Leute, ich kriege da halt veganes Essen, ich kriege jeden Tag Salat. Und morgens kriege ich ein Brötchen mit Margarine und Marmelade, aber immerhin, aber der Salat ist gut. Und die Leute fühlen sich dann ja auch immer wieder, die mögen einen schon dann irgendwie, aber die müssen einem ja immer wieder erzählen, dass sie ja nicht viel Fleisch essen, also immer so, ne? Wobei, ich rede da gar nicht mit denen drüber. Wenn die was von mir wissen wollen, würde ich dann sagen, ja, warum ist das bei mir so? Ich mache das halt wegen der Tiere, nicht wegen meiner Gesundheit, ne? Weil ich finde nicht, dass ein Tier für mich getötet wird. Und dann kommt, ja, aber ohne ein Stück Fleisch geht das doch nicht, ne? Und das sind Leute, die wollen einfach nur das, was sie tun, rechtfertigen. Die wollen aber keine Lücke in ihrem Bewusstsein öffnen, sich dann mal tiefer, man muss das ja fühlen. Du musst das Elend der Tiere fühlen, damit du dich verändern kannst. Da kann ich dir noch so viel darüber erzählen, wenn du nicht in die angsterfüllten Augen, das waren Rinder damals, die da auf diesen Wagen getrieben, du hast die Todesangst gesehen. Wenn du das nicht gefühlt hast, dann wirst du wahrscheinlich, ja, die werden doch dafür gezüchtet, ne? So zum Beispiel, ne? Und ich glaube nicht, dass das alle Menschen hinkriegen. Ich wünsche es mir nicht sehnlicher. Ich würde in den Freitod gehen, freiwillig, wenn ab morgen die ganze Welt auf Tiermord verzichten würde. Aber ich glaube nicht, dass das geschieht.
Krasse Aussage. Krasse Aussage.
Würdest du nicht machen?
Habe ich gerade drüber nachgedacht. Und ich hänge an dem... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und ich hänge an dem Gedanken, dass ich dann das nicht mehr sehen könnte.
Ja, das stimmt. Aber wenn es dann wirklich ein Versprechen wäre.
Aber weißt du, wenn man das sich so sehr wünscht und dann geht dieser Wunsch in Erfüllung und man selber sieht den Wunsch nicht mehr, das ist das, woran ich gerade hänge. Aber klar, weil wenn, also alleine die reine Anzahl, ne, wenn wir sagen, und die Christiane Rohn war mal hier und die hat das auch so schön gesagt, auch wenn wir nicht alle gleichberechtigt sind, haben wir alle den gleichen Wert. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jedes Lebewesen den gleichen Wert hat und du jetzt sagst, ab morgen wird kein einziges Tier mehr auf dieser Welt für Menschen getötet, ja, und wir diese Summe zusammenzählen, sind das ja Millionen, Milliarden, ja. Ja, gegen dann ein Leben meins. Und da wir alle gleich viel wert sind, sind sehr viele Leben dann natürlich mehr als ein Leben. Also natürlich.
Das ist immer so eine schwierige Frage, ne? So eine Totschlag-Argumentsfrage, ne? Aber ich könnte es, glaube ich, also ich glaube, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 36.
Ja, du bist noch jung, ne? Also,
du hast das war der zweite Gedanke.
Ja.
Ich liebe das Leben einfach so sehr.
Ich auch. Ich liebe das Leben total. Ich habe auch überhaupt gar keinen Bock zu sterben. Ich liebe das wirklich total. Und ich habe auch totale Angst vorm Tod, ne? Aber ich wäre so unendlich glücklich, wenn das möglich wäre. Da wären natürlich noch viele andere Bedingungen dran geknüpft. Ne? Auch Gleichheit unter den Menschen, dass keine Menschen irgendwie, ne? Und all diese ganzen schrecklichen Sachen, wenn die alle aufhören würden, würde ich mir das, glaube ich, nett gestalten. Na, dann wäre ich, glaube ich, dazu bereit. Dann würde ich, glaube ich, irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie so einen richtig genialen Drogencocktail. Alles ist warm, alles ist weich. Man schläft dann einfach irgendwann ein. Ne? Aber ich meine, das sind natürlich schräge Gedanken. War auch jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Ne? Aber von meiner Inbrunst her, ne, wünschte ich mir das sehnlich. Aber ich glaube nicht, dass wir dahin kommen. Wobei ich jetzt sagen kann, ich bin 20 Jahre älter als du. Kann ich schon eine große, große Veränderung sehen. Ne? Ich weiß, dass als ich angefangen habe, ich habe mit 18 angefangen, da gab es sowas überhaupt gar nicht im Supermarkt, vegane Produkte. Da musste ich mir aus Kichererbsenpüree irgendwas selber machen. Und also es war eine sehr einseitige Ernährung aus Rübeneintopf, weil ich auch kein Geld hatte und irgendwas aus Kichererbsen gekochten. Ne? Und wenn ich heute gucke, wie viele Menschen auch jetzt schon anfangen, vegan zu leben und auch vegetarisch. Also für mich ist das auch schon toll, wenn Menschen Vegetarier sind. Ne? Ich hate keine Vegetarier. Ne? Das finde ich auch irgendwie gerade ist ein ganz, ganz schlimmer Trend, dass Menschen irgendwie als schlecht dargestellt werden, weil sie noch Vegetarier sind oder eben nur Vegetarier sind. Weil ich finde, das ist schon mal eine ganz tolle Entwicklung, dass jemand gesagt hat, ich kann keine toten Tiere essen irgendwie. Ne? Das, und so haben ja alle mal irgendwie angefangen irgendwo. Ne? Das wollte ich auch nochmal sagen, das macht mich gerade auch so ein bisschen traurig. Ne? Das habe ich kürzlich auch bei jemandem gesehen, der sich für den Tierschutz engagiert, dass da sofort ein mega Shitstorm kam, weil der halt vegetarisch war und nicht vegan. Ne? Das ist ja auch wieder so dieses Richten und Bewerten und Judgen, wie ihr so schön sagt. Ne? Das finde ich nicht gut, ne? Weil man muss jedem Mensch seine Entwicklung lassen, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo es eben nicht selbstverständlich ist, dass man sich über diese Dinge Gedanken macht, leider. Ne? Könnte alles ein bisschen schneller sein, das will ich gar nicht bestreiten. Und wenn ich dann wieder gegenrechne, wie viele Tiere tak, 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 genau in dieser Sekunde deswegen sterben, weil das alles so lange dauert, werde ich dann vielleicht doch nochmal die Tierschutzterroristen-Omis später so. Das habe ich mir vorgenommen. Irgendwann werde ich die Tierschutzterroristen-Omi mit meinem Opi zusammen. Wenn wir dann nicht mehr so lange haben, dann ziehen wir dann mit unserem Rollator durch die Gegend und richten die viele Leben gerichtet haben.
Obwohl du so viele Sachen in deinem Leben gesehen hast, bist du immer noch fröhlich.
Findest du mich fröhlich?
Voll.
Ja. Ich habe halt viel Liebe, ne? Doch, also ich meine, ich sage, ich habe viel, viel Liebe in mir, ne? Ich kann ganz viel lieben und ich bekomme ganz viel Liebe und das gibt unheimlich viel Kraft, ne? Ich sage, wenn du da auch da in diesen Gebieten bist, ne, und Menschen, wo wirklich das Kind gestorben ist, der Mann gestorben ist, ne, und mit diesen Menschen dann zusammen bist und diese trotzdem, die immer noch so viel zu geben haben, ich bin voll der Liebe für diese Menschen irgendwie. Ich bin auch so dankbar für. Ich bin auch so dankbar, dass ich so viel Liebe habe. Ne? Und ich bin auch tot traurig natürlich auf irgendeine Art und Weise. Ne? Aber ich habe echt noch viel, viel Liebe zu geben, sag ich mal so. Noch ist es nicht vorbei.
Wie schaffst du diesen Wechsel, wenn du in den Flieger steigst und wieder in Düsseldorf landest und in dann wenigen Momenten in einem ganz anderen Leben bist?
Also mir fällt dann immer wieder auf, wie maximal privilegiert ich hier lebe. Ne? Aber für mich ist es ja so, also ich lebe hier ja auch in einer Auffangstation. Ne? Es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt irgendwie, dass wir ein privates Haus haben ohne Tierschutz. Wenn ich nach Hause komme und hier kommt ja auch ständig ein Notfall nach dem anderen rein. Also ich meine, wie gesagt, Deutschland ist auch, gerade wenn es um Wildtiere geht, ne, das Abknallen der Kanadagänse, die Menschen, liebe Menschen da draußen, ihr wisst, ich liebe Hunde über alles und wir riskieren unser Leben für Hunde auch. Ne? Aber bitte leint eure Hunde an, wenn ihr in Stadtgärten oder im Park seid. Wir kriegen immer wieder sterbende Tiere von Hundebissattacken. Das sind Schwanenpapis, die einfach nur ihr Nest beschützt haben. Da kämpfen wir auch dann wochenlang ums Leben der Tiere, die dann aber meistens wird es halt nichts mehr. Und für einen Hund ist das keine Strafe, an der Leine zu sein. Das ist schön, der ist bei seinem Menschen. Sorry, das muss ich nochmal eben einbringen, weil wir haben dieses Jahr auch wieder 2 Väter verloren durch Hundebissattacken, weil die Leute einfach in der Brut- und Setzzeit meinen, sie müssen in den Stadtgärten, in den Parks ihre Hunde freilaufen lassen. Und das ist die einzige Zeit, wenn die Gänse und die Schwäne halt Nester haben, wenn die Kinder haben, wo sie natürlich ihr Nest beschützen, wenn da ein Hund ankommt. Und das sind keine aggressiven Tiere, die beschützen einfach nur ihre Familie, so wie wir das auch machen würden, wenn jetzt hier auf einmal ein wütender Wolf dein Baby auffressen will, so, ne? Dann bitte ich auch um mehr Verständnis, dass das auch immer mehr ein bisschen mehr differenziert wird, weil ich leide auch hier sehr mit den Wildtieren, weil wir haben ja sehr viele Wildtiere hier und haben ja auch gegen den Abschuss der Gänse oder auch diese Intoleranz der was Gänse, die ja überhaupt kaum noch in dieser über, ich meine hier in NRW, wir sind ja auch, haben jetzt 18 Millionen hier, ne, wo ist da noch Platz für Wildtiere, ne? Sorry. Und dann riecht man sich so drauf, wenn man eine Gans im Stadtgarten gekackt hat, ne? Und dann sollen die erschossen werden. Also ich sage mal, eigentlich kommen wir dann nach Hause. Ich freue mich dann ganz kurz, dass über alle, die hier sind, hier leben ja auch noch Menschen, die hier mit uns arbeiten und Tiere und Kinder. Und dann hat man ja aber eigentlich schon wieder so die nächsten Aufreger, was hier in Deutschland alles so passiert. Ne?
Du hast vorhin gesagt, dass du Angst vor deinem Tod hast.
Ja, ich habe total Angst vor dem Tod.
Und wahrscheinlich hast du mehr tote Tiere gesehen als alle anderen Menschen, mit denen ich jemals vorher sprechen durfte.
Ja, das kann sehr gut sein.
Vermute ich jetzt einfach mal.
Ja.
Wie siehst du in diesem Kontext Tod? Wie sehr berührt dich noch der einzelne Todesfall?
Ich weine immer noch, jedes Mal. Also wenn wir einschläfern müssen, was übrigens in der Türkei so gut wie nie gemacht wird. Aber wenn wir ein Tier erlösen müssen, was wir auch sehr, sehr spät erst tun, also auch hier in Deutschland, finde ich, wird viel zu früh eingeschläfert, weil es die Menschen leider nicht ertragen. Aber wir hatten einen Hund in der Türkei mit Staupe im Endstadium. Da ging einfach gar nichts mehr. Der Tierarzt hat geweint beim Einschläfern. Wir haben geweint beim Einschläfern. Ne? Ich finde das immer wieder ganz schrecklich, wenn wir den Kampf verlieren. Ne? Wir mussten letzte Woche auch 2 Entchen einschläfern, wo wir lange drum gekämpft haben. Ne? Das macht uns immer noch ein Kloß. Und meine Tierärztin weiß auch, die darf mir immer nur eine Nachricht schicken, wenn einer auf Station verstorben ist, weil ich kann das nicht gut wechseln mit dem Tod. Ne? Ich mag den Tod einfach nicht. Auch nicht, man hat immer gesagt, wenn man älter wird, akzeptiert man das besser. Aber ich finde, ganz das Gegenteil ist der Fall. Also bei mir ist ganz das Gegenteil der Fall. Ich finde den Tod immer schlimmer.
Spannend. Jetzt sagst du, ihr fliegt morgen wieder runter.
Ja.
Was wird euer Auftrag vor Ort sein?
Also jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt fliegen, treffen wir einmal einen ganz tollen Journalisten, der für die Zeit Online einen Artikel schreibt. Endlich mal jemand, der über die Türkei und die Probleme mit dem Tierschutzgesetz schreibt. Wir werden an einer Großdemonstration teilnehmen in Istanbul, auch darüber berichten. Dann werden wir in einen Distrikt in Istanbul fahren, wo wir gerade eine Meldung erhalten haben, dass die Tiere da im Tierheim verhungern. Das wollen wir überprüfen. Und wir werden noch ein Tierheim besuchen, mit dem wir zusammenarbeiten. Das dann immer, wir machen auch immer ein schönes, ne? Wir haben ja auch schöne Tierheime in der Türkei, die in privater Hand sind. Und dann werden wir noch einen ganz lieben Menschen, der ein wunderbares Tierheim führt, wo auch dann auch andere Tiere sind, werden wir besuchen. Und den Chef der Heitab treffen.
Wie überprüft man das? Ihr fahrt da hin und die lassen euch rein? Nein.
Nicht immer, also es kommt immer drauf an. Das ist immer wieder ein neues Gepokere. Manchmal machen wir uns wichtig und sagen, wir sind von der Presse. Manchmal stellen wir uns doof, man muss immer gucken, wer da gerade rumsteht. Meistens haben wir auch jemand vom Ort, also wir haben immer Kontakte auch vor Ort. Du kannst nie in einem Land arbeiten, wo du nicht im Vorfeld schon eine Recherche gemacht hast und Kontakte vor Ort hast, dass wir einfach dann erstmal nur signalisieren, wir wollen helfen, wir sind im Tierschutz, wir wollen ein paar Tiere mitnehmen, dann lassen die einen rein. Wir sprechen dann mit den Aktivistinnen vor Ort, weil die meistens auch Bild- und Videomaterial haben, um uns schon mal was zu zeigen. Aber das hat für uns im Augenblick eigentlich mehr eine Aufklärungsfunktion. Wir können ja an dem Zustand nichts ändern. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir kaufen jetzt für 5.000 Euro Futter und geben euch das. Das wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ändert nichts an der Situation. Da geht es auch mehr um einen wichtigen Punkt und unsere ist halt auch Aufklärung. Also gibt ja mehrere Standbeine des Tierschutzes. Und wir wollen, dass die Welt erfährt, was passiert.
Wie groß ist da die Resonanz?
Also jetzt Gäpse hat unheimlich viel Resonanz gehabt, also im Social-Media-Bereich und eben jetzt auch, dass deswegen auch Presse auf uns aufmerksam geworden ist. Ich meine, die Presse wird öfter mal auf uns aufmerksam, aber meistens dann in anderen Zusammenhängen, seltener, was die Türkei anbelangt. Wir haben viele, viele Menschen aufklären können. Es gab unheimlich viele Proteste, auch also Menschen, die uns geschrieben haben. Es gab ja auch eine Petition, die schon vor Wochen online gestellt sind, die wir auch unterstützt haben. Und die Türken, die für die Tiere kämpfen, denen hat das auch geholfen. Auch selbst das ist in der Türkei oft geteilt worden, was wir da gepostet haben. Es war einmal unser eigener, alleine mit Malte zusammen. Es ist, glaube ich, insgesamt 56 oder 57.000 Mal. Also wir haben über 2 Millionen Konten erreicht. Das war schon ganz gut so, ne? Wow. Das ist schon eine gute Aufklärung, ne? Und wir haben ja auch nur 75.000 Follower, was jetzt ja auch nicht so furchtbar viel. Es ist schon gut für einen Tierschutzverein, aber das hat die Menschen wirklich berührt. Gott sei Dank.
Crazy.
Ja.
Da ist Malte natürlich eine Bank, ne? Wenn man auf seine Followerzahl schaut, die ist natürlich groß. Das hilft natürlich
ja,
dann.
Malte ist aber auch einfach toll. Ne? Also
ich weiß, sein
bester... Seit zwei Jahren bei uns im Team. Malte, wir lieben Malte, er liebt uns und für Tom und mich ist Malte auch in einem Einsatzteam so eine Bereicherung, ne? Ja, aber auch Bruderchen, ne? Bruder gehört ja auch dazu, ne? Mit dieser Hamburger Gang, dass wir vor 2 Jahren angefangen haben, zusammenzuarbeiten, das ist so ganz was Tolles, Familiäres und ganz Intensives draus entstanden. Also wir passen auch zusammen wie Arsch auf Eimer, oder wie sagt man so schön?
Ja, glaube ich voll. Also Brodersson war ja auch hier, ich durfte mit ihm sprechen. Und er hat 3-4 Mal über Malte gesprochen, weil es sein bester Freund ist.
Ja.
Und so wie er über ihn gesprochen hat, das war schon tief. Also das war schon
Liebe.
Cool. Ja, voll.
Wir lieben uns auch alle so. Also wir lieben Malte und Fia, ne? Die lieben uns. Wir sind auch ihre Zieleltern so, ne, Bruderchen haben wir auch super, super lieb, ne? Das ist ja so diese Crew, die von Anfang an angefangen hat. Der Unterschied ist halt nur, dass Malte halt noch bei Tom und mir mit dem Einsatzteam ist. Also Malte fährt tatsächlich mit uns in diese Kriegs- und Krisengebiete regelmäßig und ist immer dabei und macht auch die Planung mit. Also er ist natürlich ein bisschen tiefer drin, ne, weil Bruder ist ja auch noch sehr eingebunden in sein anderes Leben, ne, aber auf Bruderchen lasse ich auch nichts kommen. Der ist auch einer von den guten Jungs, den geben wir auch nicht mehr her.
Ja, das ist er. Das ist er auf jeden Fall. Wie viel Zeit nimmt das in eurem Leben in Anspruch?
Jede. Ja, aber das ist auch okay so. Ne? Also wir haben natürlich auch noch so minimal privates Leben, wenn wir dann hier sind, was ja nicht so oft der Fall ist normalerweise. Wir haben so 3-4 Freunde, die wir trotzdem regelmäßig sehen. Aber es entstehen auch ganz tiefe Freundschaften mit den Menschen, mit denen du arbeitest dann über Jahre. Ne? Das habe ich früher immer gesagt, nein, wir machen nur Tierschutz. Man muss ja jetzt auch nicht unbedingt miteinander befreundet sein, aber irgendwie haben wir gemerkt, wir leben schon so auch in unserer Bubble, ne, und das schweißt uns zusammen. Und so hat man eigentlich das Glück, auch mit Menschen, die einem unheimlich nahe stehen, auch privat dann auch zu arbeiten. Und das ist auch ein Kraftgeber zum Beispiel. Ne? Also wir freuen uns jetzt schon alle 3, Malte, Tom und ich, dass wir jetzt dann nächste Woche in Erzorn und Odessa zusammen unterwegs sind. Dass wir dann wieder 40 Stunden zusammen in einem kleinen, engen Auto sitzen. Also wir haben natürlich ein großes Auto, ein Iveco, aber es ist nun mal ein Dreisitzer. Und dann sitzen wir da Tag und Nacht zusammengefecht auf unserer Dreierbank. Aber das hat unheimlich viel Intimität und das schweißt auch unfassbar zusammen.
Wie sehr lernt man sich in solchen extremen Situationen kennen?
Komplett. Also ich glaube, dass wir uns 100% vertrauen, aber das musst du ja auch, ne, wenn du sowas zusammen machst. Das sind ja auch große Stress- und Belastungssituationen dabei, ne? Und ich glaube, wir haben wirklich überhaupt gar keine Geheimnisse mehr voreinander, wirklich überhaupt keine mehr. Und ich sage, das sind auch so Antriebsfehler, ne? Das hat ja auch mit Liebe zu tun, ne? Und merkst schon, ich bin so aus der alten Hippie-Generation. Liebe ist für mich was total Wichtiges und das ist halt, gibt ganz viel Kraft. Und wir zicken uns aber auch an. Malte weiß genau, wenn ich hungrig bin, geht gar nicht. Und bei Malte weiß ich auch genau, wenn er schneidet, geht auch gar nicht. Ne? So. Und Tom ist unser Crack, der ist unser Gefahrenfahrer. Also wenn es wirklich schnell gehen muss und hochriskant ist, wenn wir irgendwo raus müssen, ne, dann müssen wir unsere Fresse halten, weil normalerweise schimpfen wir immer, weil er mal zu schnell fährt. Aber wir kennen uns so in- und auswendig mit allen Ängsten und Problemen, glaube ich. Oder ja, wir reden ja auch die ganze Zeit. Ne? Also du sitzt dann ja 36 Stunden zusammen im Auto und redest ja auch, ne? Es ist ja, ja, das war, wenn du das schon oft zusammen gemacht hast, ne? Ist das eigentlich schon, juhu, wir sind wieder zusammen unterwegs, ne?
Crazy, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer vorstellbar, wenn man nie mit auf dieser Dreierbank saß, wie es in diesen Momenten ist.
Ja. Wir haben leider nur eine Dreierbank, sonst würde ich dich mitnehmen. Aber sonst müssen wir nochmal, wir haben noch einen Ford, wir könnten ja auch mal mit zwei Fahrzeugen fahren, weil wir müssen ja immer Futterspenden noch mitnehmen, also wir fahren ja nie leer, ne? Und je mehr Futterspenden wir ins Kriegsgebiet bringen können, umso besser, ne? Da freuen die sich natürlich, weil das ist mit der Zulieferung im Augenblick etwas schwierig, aus nachvollziehbaren Gründen, aber da muss man mit zwei Fahrzeugen fahren.
Wo sagst du, ist deine Grenze?
In Bezug auf was?
Naja, du hast jetzt gerade gesagt, wenn ihr einen Viersitzer hättet, würdest du mich mitnehmen. Und ich habe mich sofort in meinem Kopf gefragt, wow, was würde ich denn jetzt antworten, wenn du einen Viersitzer hättest und du sagen würdest, ey Jan, komm noch mal nächste Woche mit, wir fahren da in das Kriegsgebiet.
Ja.
Dann würde ich anfangen nachzudenken, weil das für mich wahrscheinlich das krasseste Gebiet wäre, in das ich dann bisher in meinem Leben gefahren wäre und müsste für mich ausloten, wo meine persönliche Grenze an Angst oder was auch immer wäre, wo ich euch einfach auch keine Hilfe mehr sein könnte, weil ihr euch mehr um mich kümmern müsst als um die Sache vor Ort. Und daraus die Frage, wo ist deine Grenze? Hast du überhaupt noch eine?
Ja, also Gaza machen wir im Augenblick noch nicht. Also warten wir jetzt drauf, dass wir auch in Gaza rein können. Aber da höre ich jetzt auf meine Jungs sozusagen. Also bei unserem Team ist das so. Ich bin, glaube ich, die am waghalsigsten bin. Malte ist so der Vermittler und Tom ist der Vernünftigste der Beziehung. So, ne? Und deswegen sind wir auch so perfekt miteinander. Ne? Was ich gemerkt habe, was wir nicht so richtig gut können, weil wir da einfach noch nicht genug ausgebildet sind, da müssen wir jetzt noch eine Fortbildung machen, sind Waldbrände. Wir waren ja auch in Waldbränden unterwegs. Und Hochwasser ist auch schwierig, weil Tom kann nicht richtig schwimmen. Das müssen wir noch üben. Deswegen, meine Grenze wäre da, wo ich weiß, dass jemand aus dem Team da nicht mehr mitgehen kann. Ne? Also das ist meine Grenze und das ist auch bei uns ganz klar besprochen. Denn wir machen auch immer, bevor wir irgendwo reinfahren, also jetzt, wenn es ums Kriegsgebiet geht, ne, also um die Frontlinie geht, holen wir uns morgens nochmal die aktuellen Berichte, wie jetzt gerade die Situation ist. Ne? Wenn da jetzt gerade ein schweres Bombardement war, ist in der Regel dann immer 3-4 Stunden Ruhe, dass man schnell reinhuschen kann. Aber wir haben eigentlich die Abmachung, wenn einer sagt, ich bin raus, ne, dass die anderen dann folgen, dass wir den Einsatz abbrechen. Ne. Und genau das Gleiche haben wir auch bei den Waldbränden gesagt. Ne, wir gehen da jetzt rein. Das hat uns ja unvorbereitet erwischt. Wir waren ja eigentlich auf dem Rückweg aus dem Erdbebengebiet. Da war dann ein massiver Waldbrand und da war auch ein Hof in Gefahr, wo viele Tiere verbrannt wären, die wir dann auch noch rausgeholt haben. Also es waren dann so Gänse, Hühner und so Tiere und ein paar Hunde. Ne, aber wenn jetzt einer sagt, also da hätte man vielleicht noch den Kompromiss finden können, okay, dann bleibst du unten, wir fahren rein. Aber prinzipiell im Kriegsgebiet ist das, wenn einer sagt, dass die Grenze überschreiten wir jetzt nicht, weil wir müssen drei sein, das geht nicht anders. Einer muss ja spotten, sagt man so schön. Ne? Einer behält alles im Auge, zwei kümmern sich um die Hunde. Ne? Einer alleine kann das auch nicht, das musst du zu zweit machen, muss ja schnell gehen, die Boxen rein. Und wenn da aber einer sagen würde, nein, das machen wir jetzt nicht, dann müssten wir folgen, dann würde ich auch folgen. Das wäre halt auch meine Grenze, wie weit ich gehen würde, wenn einer aus unserem Team ganz gesagt, nein, das ist jetzt wirklich zu gefährlich, das machen wir nicht mehr, dann würde ich auch folgen.
Aber wo ist deine Grenze? Jetzt akzeptierst du die Grenze von jemandem anderen?
Ja, ich würde jetzt nicht in die erste Frontlinie fahren, ne? Also das würde ich nicht machen. Wir sind in Frontliniennähe, so 1,5 Kilometer entfernt, ne? Also wir hören auch die Einschläge, die hören wir. Aber es gibt auch Ukrainer, die vorne in die erste Frontlinie fahren. Und das würde ich nicht machen, ne? Also, weil da denke ich einfach, dafür bin ich überhaupt nicht genug ausgebildet, ne? Und das wäre ja auch jetzt wirklich, wir haben kurz vor der Frontlinie genug Möglichkeiten, die Tiere in Empfang zu nehmen, ohne unser Leben jetzt zu 100% zu gefährden, ne? Bringt ja auch nichts, wenn wir tot sind. So, ne? Also ich würde nicht in die vorderste Frontlinie fahren. Das wäre meine Grenze. Und ich würde auch in einem Waldbrand nicht ins Epizentrum sozusagen gehen, ne? Weil, das habe ich letztes Mal gemerkt, das ist ganz schön heiß. Nein, das klingt jetzt so platt, ne? Aber so Feuer ist halt noch nicht so, sind wir noch nicht genügend ausgebildet. Da hatte ich jetzt auch mal bei der Feuerangewerk gefragt, dass wir da noch ein bisschen mehr Crashkurse, war ja auch nicht geplant, wie gesagt, wir sind so braun, nicht, dass wir jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt in so Waldbrand rein. Es war einfach so, als ob er uns auf dem Weg lag und die Hilfe brauchten. Wir haben noch nie hier geschrien, wenn es um Waldbrände geht, uns als Spezialisten aufgeführt. Was wir können, am Omic ist Kriegsgebiet und Erdbebengebiet, da sind wir nicht schlecht. Hochwasser haben wir ja auch einmal gemacht. Da wollen wir uns auch noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Ne? Aber ich glaube schon, dass ich so vernünftig bin, dass ich mich nicht in akute Lebensgefahr begeben würde. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, da ist jetzt gerade ein akuter Beschuss, dann kann ich meinen Arsch auch noch ein paar Stunden außerhalb lassen. Ne? Weil das, was wir machen, wollen wir ja noch viele Jahre machen. Wir wollen noch vielen Hunden helfen. Und ich muss da nicht ganz vorne hier schreien. So, ne? Wir sind... Das habe ich Malte auch damals so gesagt, wir sind eigentlich Helfershelfer, ne? Wir helfen denen, die vorne stehen, denen helfen wir, entweder Menschen nehmen wir ja auch mit, wenn die das wollen, haben wir ja am Anfang auch viel gemacht, Menschen rausgefahren aus der Ukraine. Wir helfen denen, die an vorderster Front stehen, die da ortskundig sind, entlasten wir und denen helfen wir. Außer in der Türkei, da sind wir jetzt mittlerweile die Einzigen, die da vorne stehen und irgendwas machen, ja. Also im Erdbebengebiet, ne? Natürlich an anderen Orten in der Türkei gibt es auch Organisationen, die hochaktiv sind. Aber ich wollte uns jetzt nicht so als super tolle Helden darstellen. Es gibt auch viele andere Organisationen, die richtig gute Jobs machen in der Ukraine und auch in der Türkei.
Auf wie viel Angst bei den Tieren triffst du, wenn ihr sie da an der ersten Linie, wo es für euch möglich ist, in Empfang nehmt?
Die sind schon ziemlich verstört am Anfang, ne? Aber das Schöne ist bei Hunden, die sind super anpassungsfähig. Es gibt auch welche, die langzeittraumatisiert sind, ne? Aber das ist wie mit den Ukrainern selber, wenn die da ständig die Bomben hören, ne? Da gewöhnt sie sich irgendwann dran. Es gibt in Herfon keinen Luftalarm mehr, weil da sowieso alle 10 Minuten hörst du boom, boom. Also das ist halt normal. Es gibt Tiere, also wir haben jetzt ja auch dieses schöne Beispiel in Hamburg, Wassei und Santa. Apropos nochmal eine ganz tolle Kollegin, die auch in der Ukraine arbeitet, ist Viktoria Müller, die ich auch sehr, sehr schätze und unheimlich lieb habe. Das ist auch eine ganz super tolle Frau, eine ganz tolle Tierschützerin, also vor Ort, die ich einfach auch, wo ich mich richtig freue, dass solche Menschen auch vor Ort sind und helfen. Aber zum Beispiel Wassei und Santa. Santa ist an der Frontlinie verletzt worden. Junger Hund, hat vorne fehlt ein Beinchen. Wassei ist ein Kater, dem fehlt vorne links das Auge. Und direkt von der Front, die sind jetzt in Hamburg, ne? Sind nach Hamburg gekommen und sind komplett gechillt. Ne? Ich habe die jetzt letzte Woche besucht, wir waren bei Malte und Fia und Bruder, haben wir die besucht und das sind so Momente, da könnte ich für Freude weinen, weil wir die haben die in Kiew abgeholt, unter Bombenalarm waren die in der Klinik und Santa hat ja wirklich das Beinchen an der Front verloren, ne? Und dann siehst du die in Hamburg in einem wunderschönen Haus auf der Couch liegen und chillen. Das sind so die großen Momente in unserem Leben. Und wir kriegen einen Tierschutzpreis, habe ich gehört, am 11.11. Das sind auch schöne Momente, dass man dann, das ist gut für die Öffentlichkeitsarbeit, ne, dass man einen Tierschutzpreis erhält. Und das finde ich auch schön.
Verrückt.
Habe ich dich jetzt völlig verwirrt mit meinem Hölzchen und Stöckchen?
Nee, gar nicht. Aber ich durfte in den letzten 3 Jahren, würde ich sagen, so um die, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 250 und 300 Folgen vielleicht aufnehmen. Und da war noch keiner bei, der so crazy ist wie du. Und das Boah. Crazy steht hier wirklich total positiv. Das beeindruckt mich schwer, was du sagst. Und ich probiere ein, zwei Dinge von denen, gerade von den Sachen, die du am Anfang gesagt hast, nachzufühlen. Und ich merke, dass es unmöglich ist. Und dann sind wir genau an dem Punkt, was du gesagt hast. Du musst das selber sehen und das selber fühlen, damit du es wirklich verstehst. Und im nächsten Schritt denke ich dann, ob es für jeden in der Gesellschaft oder für die breite Masse der Gesellschaft, und vielleicht zähle ich mich sogar dazu, gut wäre, das zu sehen oder nicht.
Ich glaube nicht, dass es für jeden gut wäre, das zu sehen, weil ich glaube, du brauchst eine bestimmte Belastbarkeit. Ne? Und ich glaube schon, dass ich sehr, sehr belastbar bin. Ne? Ich bin auch Mutter von 3 Kindern. So. Na, also, ja. Also ich weiß, dass Menschen unterschiedlich belastbar sind. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Es ist nicht für jeden Menschen das Gleiche möglich. Deswegen bin ich für jeden Beitrag, den Mensch, wenn er das Maximale gibt, was er geben kann, es ist das Wertvollste, was er geben kann. Und das ist dann genauso wertvoll wie das Wertvollste, was ich geben kann. Ne? Und das, finde ich, muss viel mehr gesehen werden. Ne? Und das ist wichtig. Eine Info noch für dich, ne? So zum Vergleich. Ne? Wir haben ja auch im Fernsehen gedreht in der Ukraine und in der Türkei. Und hatten einen sehr lieben Kameramann dabei, der auch beides mit uns gedreht hat. Und der war wesentlich mehr geflasht und depressiv, als er im Erdbebengebiet war. Der meinte, das ist um Längen härter für ihn gewesen. So.
Was ist das Wertvollste, was du geben kannst?
Das Wertvollste? Mein Wertvollstes ist mein Vertrauen und meine Liebe, glaube ich. Wenn ich Menschen vertraue, kriegen die alles von mir. So, und sonst habe ich eigentlich nichts Wertvolles.
Das glaube ich mehr als genug. Das ist mehr als genug, glaube ich.
Ja.
Jeder, der hier zuhört und jetzt gerade denkt, ey, ich würde auch gerne ein bisschen helfen. Wie kann jeder Einzelne ein kleines bisschen helfen, dass es besser wird?
Ja, wie gesagt, im Kleinen, wenn man jetzt nicht speziell der Notpfote helfen möchte, ne, jeder schaut, was er tun kann in seinem eigenen Leben, vielleicht aufmerksam mal durch die Welt gehen und auch den kleinen Igel, der da tagsüber durch die Gegend irrt, oder das einzelne Stockentenküken, was seine Family verloren hat und stirbt, wenn du es nicht rettest. Vielleicht einfach mal irgendwas anderes essen, einfach nur mal probieren, mal open-minded sein, ohne eine Verpflichtung einzugehen. Wenn du konkret im Tierschutz helfen willst, natürlich gerne bei der Notfote melden. Wir arbeiten auch bundesweit. Wir suchen immer Pflegestellen, also Menschen, die uns unterstützen, für Tiere, für vorübergehendes Zuhause zu bieten. Wir übernehmen alle Kosten. Wir haben Trainer, die das begleiten. Also man ist überhaupt nicht alleine gelassen. Für später, also wenn das Tier offiziell eröffnet ist in der Ukraine, suchen wir auch Volontäre, die dann die Möglichkeit haben, bei uns im Tierheim zu arbeiten, aber das müssen dann auch mindestens 4 Wochen sein, weil wenn man jemanden einarbeitet, vergehen schon 2 Wochen und dann ist das mehr Arbeit, als es den Tieren hilft. Das soll ja eine Hilfestellung für den Tierschutz sein. Na, so, das sind so die Sachen. Natürlich, dass die Klassiker gehen immer. Geld spenden hilft immer. Ohne Geld können wir nicht arbeiten, ne, oder können wir keine Tierarztkosten bezahlen. Oder einfach nur Informationen verbreiten. Ne? Einfach gucken, was wir posten, was andere gute Tierschutzorganisationen posten, ne, und das in die Welt tragen, dass viel mehr Menschen sensibilisiert werden für diese Themen. Ne? Weil ich glaube halt nur, wenn wir alle miteinander insgesamt viel besser umgehen, werden wir irgendwie gesünder und glücklicher und friedlicher werden.
Wir haben heute alles so ein kleines bisschen angerissen und ich glaube, wir könnten 100 Folgen aufnehmen, um alle deine Geschichten hier irgendwie festzuhalten. Letzte Frage für heute, weil ich glaube, dass da schon so viel drin ist, worüber man nachdenken kann, wenn man darüber nachdenken möchte. Wenn du heute die Chance hättest, ein Plakat zu gestalten, was morgen jeder, der mit seinem Hund zur ersten Pipi-Runde rausgeht, sieht. Er kann nicht weggucken. Was steht auf dem Plakat?
Bitte denk auch an die anderen Tiere, die hier leben, und leih deinen Hund an. Also wirklich ganz platt, ganz einfach, weil wir einfach viel zu viel Elend sehen, was durch Hunde verursacht, auch Rehkitze, die gejagt werden, die in irgendeinem Stacheldrahtzaun hängen. Ne? Und jetzt alles, was Federtiere betrifft. Also wir könnten gerne nochmal eine Folge über Federtiere machen, weil das sind auch so, die haben überhaupt gar keine Lobby und sind so liebenswerte Tiere. Na, ja, das würde auf dem Plakat stehen.
Gefällt mir. Schönes
Plakat. Wir haben gerade so eine neue Tätowierung gemacht am Arm. Ich kann gerade meinen Ärmel nicht hochmachen. Und da ist dann ein Schweinchen, ein Hund, also alle möglichen Tiere. Und da steht eigentlich dann drunter, ja, sei nett zu jedem, ne, sei nett zu jeder Art, ne, und das wäre eigentlich so, da steht einfach nur, sei nett zu jeder Art auf Englisch, damit das auch jeder hier versteht, und das wäre so ein Leitsatz, ne. Das ist eigentlich ganz einfach gemacht, wenn wir uns alle Mühe geben, kriegen wir das hin, oder?
Ja, scheinbar ja aktuell leider nicht, aber nee. Es wäre halt so wünschenswert.
Aber wir werden immer mehr.
Das ist richtig, und das ist auch gut so.
Genau, alle schön viele Kinder kriegen und gut erziehen.
Auch du darfst eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl vergeben, als ganz, ganz kleine Entschädigung für deine Zeit und für das, was du uns hier heute geschenkt hast.
Sehr gut, danke.
Wo geht die Palette hin?
Die würde ich tatsächlich nach Ungarn schicken, an die ukrainische Grenze, damit wir das für die Ukraine haben.
Cool. So machen
direkt
wir das.
In der Ukraine könnt ihr das ja nicht schicken, deswegen muss es unser Lagerhaus an der ukrainischen Grenze.
Sehr gut. Und jetzt machen wir es einfach so, damit da nicht nur eine Palette hingeht. Wir schicken da zwei hin und Malte kommt einfach auch irgendwann hierher und dann habt ihr die Palette quasi schon vor Ort und dann lohnt es sich auch richtig.
Das ist total lieb. Ich danke dir. Ich danke dir, dass ich sprechen durfte, dass ich ein bisschen Menschen erzählen durfte, was wir so sehen und was wir machen. Und ich hoffe, dass manch einer ein bisschen was davon mitnimmt.
Ich danke dir und zwar wirklich aus tiefstem Herzen. Du hast mich und alle, die ja heute zugehört haben, in eine Welt mitgenommen, die für uns neu, also die wir so nicht erleben, wie du sie erlebst. Und ich bleibe dabei ein Stück weit, bin ich, glaube ich, froh darüber, dass ich sie nicht so erlebe wie du. Danke. Ich glaube, du veränderst mehr, als du glaubst. Und wirklich, also ich bewundere das zutiefst, was ihr da tut.
Jedes einzelne Tier zählt. Ne? Und wenn wir nicht das Große machen können, machen wir eben das Kleine. Und das bedeutet für dieses Tier ja die ganze Welt.
So sieht's aus. Ich danke dir, Jan. Ich danke dir. Schönen Abend noch und morgen einen guten Flug. Ciao.
Danke. Ciao.